Herzlich willkommen zur 25. Folge von Bisschen Anders, dem Nerdkram Variety Podcast mit mir, Nikolas Sievert, und meinem wunderbaren Mitpodcaster Florian Gramann. Flo, sag hallo.
Ich, der einäugige und einzahnige Florian, sagt euch hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Folge von Bisschen Anders an diesem sehr schönen und lauschigen Donnerstagabend im Sommer 2020.
Corona ist immer noch wild in der Welt. Also, ja, schön ist relativ.
Aber ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich mag diesen Sommer irgendwie. Er ist nicht so heiß, immer wieder Wechsel, manchmal ein bisschen wärmer, dann wieder ein bisschen Regen. Das gefällt mir. Aber ich würde sagen,
es gibt doch viele schwüle Tage.
Ja, gut, das stimmt. Aber im Vergleich zu den letzten zwei Sommern war das doch, ist das doch eine Erleichterung bei all dem anderen Stress.
Das stimmt schon, das stimmt schon. Aber na gut, sei das Wettergeschwurbel mal dahingestellt. Heute reden wir wieder über Mythen und Legenden und wir kommen immer noch nicht aus dem alten Griechenland raus, denn diese Woche reden wir über einen sehr bekannten Helden. Wir sagen seinen Namen noch nicht, aber er gehört für mich zu der Anime-Reihe der oder zur Anime-Kategorie der griechischen Helden. Und bevor wir damit anfangen, fangen wir an, wie immer, mit dem Intro. Viel Spaß. Da sind wir auch schon wieder, jetzt mittendrin in der Folge. Und wie im Cold-Opener schon angesprochen, obwohl so cold war der eigentlich gar nicht. Ja, wieder Mythen und Legenden. Flo,
ja, rüber. Wir geht's springen heute wieder in die Vergangenheit, Leute. Das ist ja immer unser Anspruch quasi, euch die Vergangenheit über Mythen und Legenden sagen und alle möglichen Geschichten wieder zu geben. Und wir befinden uns immer noch in Griechenland und heute geht es um einen sehr, sehr spannenden Helden. Aber vielleicht, bevor wir den Namen droppen, würde ich sagen, gibt es da noch einen Bildungsauftrag, ne?
Genau. Und diesmal passend zum Thema auch was Passendes.
Okay.
Boah, ich bin heute echt von der Rhetorik wieder ganz oben auf.
Ich bin gespannt.
Also Flo, die Frage. Zwei Tiere mit den Namen Hugin und Munin begleiten den nordischen Gott Odin.
Das hört sich schon mal zwergisch an. Also,
bei diesen beiden Tieren handelt es sich A. um zwei Füchse, B. um zwei Raben, C. um zwei Otter oder D. um eine Schlange und ein Eichhörnchen.
Was war das erste?
Zwei Füchse.
Ja gut, dann ist die Antwort einfach. Antwort B, zwei Raben. Wobei ich eigentlich immer dachte, er hätte nur einen Raben und sitzt auf dem Pferd. Wobei ich jetzt die Kombi gedacht hätte, ein Pferd und
ein
Rabe.
Er hat ein Pferd mit sechs Beinen, er hat zwei Raben, aber auch noch zwei Wölfe. Also, okay. Ich bin mir ziemlich sicher, er hat einen Waldläufer geskillt. Oder in
Odin, Allvater.
Multigeklasst als Druide.
Multigeklasst.
Genau, Druide, ja. Waldläufer, so ein Ding. Ja, genau. Odin hat zwei Raben bei sich. Er trägt ja auch den Beinamen, oh Gott, das wird jetzt wahrscheinlich furchtbar, Hrafnas, was so viel heißt wie der Rabengott. Und die beiden Vögel verraten ihm alle Geheimnisse, die es auf der Welt gibt.
Ja, das sind ja die Vögel, die quasi seine Augen sind, ne? Überall, wo sich was tut. Ne?
Ich glaube irgendwie so.
Du springst ja schon in die in die Wikinger-Mythologie, da sind wir doch noch gar nicht.
Nee, aber ich dachte mal so, ach ja, komm.
Vielleicht kommen wir da im Winter
hin. Das war das Erste, was
ist eine gute Zeit,
ist.
Genau, das machen wir. Im Winter geht's zu den Wikingern, wo es kalt ist in den Norden. Das passt auf jeden Fall. Aber momentan befinden wir uns noch im europäischen Süden bei den Griechen. Ich habe während der Podcast-Folge sicherlich auch noch eine Frage an dich, wo ihr dann auch noch mitraten könnt, weil ich ehrlich gesagt das auch nicht mehr ganz genau im Kopf hatte, wo das jetzt liegt. Aber dazu später mehr. Jetzt zu unserem Helden, von dem ich erstmal gar nicht wusste, dass er der Vater von Herakles ist.
Ja, ist er. Ist ein.
Ich hatte eigentlich gedacht, Zeus wäre der direkte Vater von Herakles oder Herkules, wie er ja auch abgekürzt genannt wird.
Ja, wie gesagt, so also die Schriftsteller der Antike, Plato, Homer und all die anderen, die es noch gab, die haben diese Geschichten halt auch immer gerne umgeschrieben. Da haben wir auch schon mal zu einem Teil drüber gesprochen beim letzten Mal.
Das haben wir zu Genüge festgestellt.
Und wie gesagt, es gibt halt auch viele Varianten, ne, von einigen Geschichten, die dann auch irgendwie nochmal zusammengeführt wurden und wo es halt keine klare Kennzeichnung gibt, okay, welche ist denn jetzt zuerst entstanden oder welche Version soll denn jetzt welchen Punkt genau klar machen. Also da gibt es sehr viel Variationen auch in den Erzählungen.
Das ist eigentlich ganz interessant, weil ich habe da häufiger halt mal das Gefühl, dass quasi denen auch die Mittel gefehlt haben, die Dinge so zu fixieren. Weil wenn man die Gebrüder Grimm anguckt, die haben ja ein ganz klares Märchenbuch dann auch rausgebracht. Und da standen halt diese Märchen
noch kein Buchdruck,
abgesteckt, ne? Drin. Ja, genau. Es gab keinen Buchdruck. Und dadurch wurden die Geschichten immer nur weitererzählt und dann natürlich.
Es war noch Teil der oralen Tradition. Also es gab ja noch die ganzen Sänger und Barden, die dann halt diese ganzen epischen Lieder quasi halt erzählt haben und weitergereicht haben und dann haben sich
ja, deswegen heißt es ja auch in der Ilias erster, zweiter, dritter, vierter Gesang.
Genau.
Ne? Und nicht Kapitel so und so.
Genau, weil die halt vorgetragen wurden, halt in den Gesängen.
Genau.
Und nicht irgendwie als Buch, genau.
Aber kommen wir mal zu unserem Helden zurück.
Vielleicht jetzt will ich aber wissen, wie der heißt.
Ja, aber noch eine sehr interessante Info. Wusstest du, und das wusste ich auch nicht, dass von ihm alle nachfolgenden persischen Könige abstammen? Sehr interessante Info, ne?
Ja, das ist schon interessant. Das wird die Griechen aber nochmal ärgern.
Ja, das im Nachhinein wird es sie ärgern, aber er kommt ja ursprünglich aus Griechenland, also wollen wir mal nicht so sein.
Die Welt ist ein Dorf.
Ja, also Nikolas, wir wollen die anderen nicht mal auf die Folter spannen oder unsere Zuhörer. Um wen handelt es sich denn heute?
Es handelt sich um Perseus.
Der Sohn von Zeus.
Der Sohn des Zeus.
Der ist jetzt aber wirklich der Sohn von Zeus.
Der ist jetzt wirklich ein voll ausgebildeter oder ein voll geformter Halbgott. Also wirklich direkt, Zeus ist sein alter Herr. Aber
ja.
Bevor es wirklich mit Perseus losgeht, geht es los mit etwas, das ich ehrlich gesagt schon ein bisschen vermisst habe. Es geht nämlich los mit einer Prophezeiung.
Oh ja, stimmt, ja. Und wo kommen die Prophezeiungen aus der alten Ägäis her? Wo kommen die her?
Von einem Orakel. Und zwar in unserem Fall genau das Orakel von Delphi.
Genau. Und alles beginnt mit dem König Akrisios, der König von Argos ist. Und der bekommt von dem Orakel von Delphi eine Prophezeiung, dass sein Sohn ihn irgendwann zur Gefahr wird, oder?
Sein Enkel.
Ach ja, sein Enkel
wird ihm das Leben nehmen.
Sein Enkel.
Denn, also er ist quasi nach Delphi gekommen, um das Orakel zu fragen, ob seine Frau ihm denn noch einen Sohn zeugen wird. Was nicht der Fall ist, aber ihm wird prophezeit, dass dann der Sohn seiner Tochter, die er hat, deren Name
Danae ist, glaube ich, wenn ich das richtig ausspreche.
Genau, Danaes oder so. Danae,
ja.
Irgendwann wird schon richtig sein. dass sie auf jeden Fall einen Sohn zur Welt bringen wird, der Chrysaios, ich glaube, es war auch richtig oder auch nicht, irgendwann dann das Leben nehmen wird.
Genau, das ist eine ziemlich ja, brachiale, schlimme Prophezeiung, ne? Also wenn man erfährt, dass der eigene Enkel einen töten wird, das hat den König so sehr in Angst versetzt, dass er daraufhin seine eigene Tochter in den Keller gesperrt hat, was auch ziemlich fieser Akt ist.
Mhm.
Und wie es so ist, wenn man etwas über seine Zukunft erfährt, man ist dann doch an allerletzter Konsequenz derjenige, der sie dann auslöst, beziehungsweise dafür sorgt, dass sie in Erfüllung geht. Denn Zeus hat Mitleid mit Danae und sucht sie auf in ihrem Kellergefängnis.
Mitleid ist ein Wort, das man dazu sagen könnte, ja.
Ja.
Ich würde eher sagen, dass Zeus eher mit allem schläft, was weiblich ist und bei drei nicht auf den Baum geklettert ist. Und selbst dann wird es vielleicht noch versuchen.
Ja, ich meine, Hera hatte schon ihre Gründe, wütend auf Zeus zu sein.
Wie gesagt, der hat alles mit allem quasi getrieben. Diesmal hat er sich was ganz Spezielles ausgedacht, denn als Bulle oder als anderer Mensch verkleidet, kommt man in so einen abgeschlossenen Keller-Gefängnistrakt schwer rein. Was überlegt sich also der Göttervater? Wasser. Er verwandelt sich in Regen, in goldenen Regen, und regnet sich dann quasi in das Gefängnis von, ich hätte mir vielleicht mal ein paar Namen aufschreiben sollen.
Akrisios. Achso, das Gefängnis von, also.
Von Danae rein und schwängert sie dann und sagt dann, okay, mein Job hier ist erledigt, ich verziehe mich dann jetzt mal wieder.
Ja, und Akrisios ist natürlich bestürzt und auch immer noch von Angst verfolgt. Ja, und er lässt sich von seiner Angst leiten, anstatt einfach seinen Enkel bei sich aufzuziehen oder ihm ein Vater zu sein, da ja offensichtlich kein anderer Vater zur Hand ist. Zeus, der hat ja mehr so im Olymp so zu tun.
Ja.
Nein, er sieht die einzige Möglichkeit darin, sich zu schützen, seine Tochter und seinen Enkel zu verbannen.
Und zwar, indem er das nächstlogische Ding tut, die beiden in eine Kiste steckt und in den Ozean wirft.
Ist schon ziemlich assi.
Er ist schon ein ziemliches Arschloch.
Also ich meine, die Sache ist so, es ist gut, es ist eine Sache, jemanden zu töten. Also ich meine, Tochter und Enkel umzubringen, wäre schon ziemlich asozial. Aber sie aufs Meer zu schicken, wo sie höchstwahrscheinlich ertrinken werden und einen schlimmeren Tod sterben, als er ihnen zufügen könnte, ist halt schon ziemlich assi. Aber er geht halt den Umweg und schafft es halt mit der Verbannung quasi nicht den direkten Mord an seiner Tochter zu tun. Wobei er seine Tochter eigentlich auch liebt.
Genau, ne? Das stimmt. Aber das ist auch ein Stichwort, nämlich der direkte Mord. Im alten Griechenland war nämlich der direkte Mord an Familienmitgliedern aber der Mord an Familienmitgliedern war ein absolutes Tabu, was man quasi nicht brechen sollte. Das ist auch später dann noch im Mytho in der Geschichte von Tantalus wichtig, der quasi seinen Sohn zerstückelt hat und den Göttern bei einem Fest vorgesetzt hat als Gericht. Das Töten von Familienmitgliedern ist quasi ein absolutes Tabu, das man nicht brechen soll. Und Chrysios wäscht quasi seine Hände in Unschuld, indem er seine Tochter und seinen Enkel nicht direkt umbringt, sondern sie halt in eine Kiste steckt und dann quasi sie dem Ozean überlässt, weil dann hat er damit ja direkt mit dem Mord nichts zu tun.
Naja, und Zeus denkt sich, okay, naja, so können wir das jetzt aber auch nicht enden lassen und geht halt zu seinem Bruder Poseidon, der dann dabei hilft, dass die beiden nicht untergehen in ihrer kleinen Kiste. Und Mutter und Sohn überleben und landen dann auf der Insel Seriphos bei einem, das ist so ein bisschen unterschiedlich, da scheiden sich die Geister, ob das jetzt ein Fischer, ein Schiffer oder ein Hirte war. Auf jeden Fall beim Dictys, ein Fischer, ein Schiffer oder ein Hirte. Auf jeden Fall, er rettet die beiden sozusagen und sie kommen erstmal bei ihm unter. Dictyos ist allerdings der Bruder von Polydektes.
Polydektes.
Etwas kompliziert. Dem König. Es geht mal wieder los mit den ganz vielen Namen in dieser Story. Auf jeden Fall, Polydektes ist, ja, wie du eben gerade gemeint hattest, der König von Xerphios. Und Dyktys ist quasi der Bruder von ihm.
Genau. Genau, und die beiden nehmen Danae und den jungen Perseus bei sich auf. Es wird, glaube ich, auch gesagt, dass er eine Frau hat und die beiden sind kinderlos, glaube ich. Wird, oder sie haben auf jeden Fall keine Kinder oder können keine Kinder bekommen. Und ja, die beiden wachsen dann quasi auf Xerphios als Teil von Dyktys Familie auf. Mhm. Das heißt, Perseus hat im Grunde drei Elternteile.
Ja, in gewisser Weise schon, ne? Aber diese Gastfreundschaft von Dyktys ist grundsätzlich völlig in Ordnung. Nur da gibt es ja diesen Bruder, ne? Also der ja auch König ist.
Genau, und denn der
Danae ist ja auch nicht irgendeine Tochter von irgendjemand, sondern sie ist die Tochter vom König von Argos, der ja schon einiges zu sagen hatte.
Und wahrscheinlich ist sie auch nicht ganz unattraktiv. Und da denkt er sich, da muss er ran. Aber er hat ein Problem, nämlich, dass ihr Sohn, Perseus, der, um den es hier geht, ein direkter Nachfahre von Zeus ist. Und solange der da ist, kann er da einfach nichts machen. Oder er will da nichts machen. Oder er hat Angst um sein Leben, wenn er da was macht.
Naja, zumindest beschützen ja Dyktys und Perseus, ja, Danae oder ihre Mutter, oder seine Mutter, Entschuldigung, falsch ausgesprochen. Ich bin auch rhetorisch nicht so stark am Start heute. Auf jeden Fall, Perseus verhindert so ein bisschen, dass Polydektes da gleich über sie herfällt. Aber die ganze Sache spitzt sich ja dann doch so ein bisschen zu, ne? Also irgendwie macht er ja schon ein bisschen Druck.
Genau. Und er denkt sich einen Plan aus.
Genau, der denkt sich was aus, um Perseus loszuwerden.
Es kommt nämlich im Jahr dann die Zeit, wo der Geburtstag des Königs gefeiert wird. Mhm. Und seine Vasallen erscheinen bei ihm im Palast und bringen halt Opfergaben und Geschenke dar. Perseus ist allerdings, obwohl er quasi beim Bruder des Königs aufgewachsen ist, ist ein, wie gesagt, Fischer, Hirte, Fährmann im Grunde. Ja. Und ist halt nicht reich. Und er sagt dann, ich bin nicht reich, ich habe keine Länder, ich kann euch keine Tiere geben, keine Juwelen, ich kann euch nur meinen Dienst zur Verfügung stellen. Und Polydektes denkt dann, okay, wir haben ein Problem mit einer der Gorgonenschwestern, die Medusa heißt. Kümmere dich doch mal darum. Und das, sage ich dann, ist dein Geschenk an mich jetzt hier zum Feier meiner selbst.
Genau. Man muss dazu sagen, und jetzt geht's wieder los, griechische Antike und ihre und ihre Erzählungen, nämlich, dass es da schon mehrere Varianten oder Variationen der Geschichte gibt. Nämlich einmal, dass es nicht unbedingt sein Geburtstag war von Polydektes, sondern die Hochzeit von Hippodamea, ja, oder so ähnlich. Auf jeden Fall, auch da sollen quasi Geschenke vorbeigebracht werden in Form von Pferden oder dergleichen, aber Perseus besitzt halt sowas nicht und dann schlägt er halt vor, als Alternative den Kopf der Medusa ihr zu bringen, oder beziehungsweise Polydektes fordert das dann quasi ein. Ja, und dann gibt es halt noch eine weitere Variante, wo ja, diese Nachstellungen so schlimm werden, dass Perseus quasi als einzige Möglichkeit sieht, okay, ich will, dass du hier aufhörst, meiner Mutter nachzustellen. Was muss ich tun, damit du das lässt? Und dann sagt er halt, ja, bring mir den Kopf der Medusa. Im Grunde ist das jetzt nicht wesentlich ausschlaggebend, weil es läuft auf dasselbe hinaus. Mhm. Aber man merkt halt daran, dass sich die Erzählungen unterscheiden und das werden wir auch im Laufe der Geschichte immer mal wieder erleben, sage ich jetzt mal.
Genau.
Genau.
Also, unser junger Held, Perseus, macht sich auf den Weg, die Medusa zu töten.
Und er trifft eine altbekannte Göttin, ne?
Und er trifft eine altbekannte Göttin, und es ist ja im Grunde ist das ja Vetternwirtschaft, ne? Ich glaube, Haben andere Helden so viel Support von den Göttern bekommen? Also, Odysseus hat hier und da mal ein bisschen Hilfe bekommen, aber die Götter haben ihm auch ganz schön einen Strich durch die Rechnung gemacht, hier und da.
Ja gut, ich meine, Achilles hat eine Ultra-Rüstung und ist quasi unverwundbar.
Ja, aber Achilles hatte auch die andere Hälfte des Olymps gegen sich. Das ist bei Perseus ja irgendwie nicht der Fall.
Ja gut, stimmt. Ja. Perseus ist schon Lucky Boy irgendwie ein
bisschen. Ist schon Lucky Boy. Auf jeden Fall, er bekommt von Athena, der Göttin der Weisheit und der Kriegsführung und der Städte und der Demokratie.
Hört euch die zweite Folge an, wenn ihr nochmal alle Götter kennen wollt.
Da haben wir versucht, alle zusammenzukratzen. Bekommt er einen Schild geschenkt. In einigen Versionen ist es auch ihr Schild, mit dem er sich quasi der Medusa erwehren soll.
Das ist ein Spiegelschild. Und die Medusa ist ja bekannt dafür, dass sie andere Personen in Stein verwandeln kann, sobald man sie direkt anblickt. Und mit dem Spiegelschild kann man halt vermeiden, die Medusa direkt anzublicken.
Logisch.
Man schaut halt nur in das Spiegelbild.
Was aus irgendeinem Grund funktioniert, nicht direkt versteinert zu werden.
Ja, weil es halt nicht face-to-face ist, oder?
Ja, aber
ich meine, jetzt mal for real. Stell dir vor, du hast Medusa in einer Zoom-Konferenz. Würdest du dann versteinern?
Also in einigen Versionen kommt das Versteinern ja dadurch, dass sie quasi, die wurde ja verflucht, kommen wir auch noch gleich dazu, die wurde ja verflucht, dass jeder, der sie erblickt, quasi versteinert wird. Und ich glaube, das hat halt damit zu tun, dass sie halt so hässlich gemacht wurde durch diesen Fluch, dass quasi jeder, der ihr Antlitz sieht, halt durch diesen Schock einfach dann versteinert.
Ja, so ungefähr soll das sein, glaube ich auch.
Genau. Also ich glaube, das mit diesem direkten Blickkontakt und so, das ist alles, ist halt, es gibt halt auch, ja, also keine Ahnung.
Na gut, aber
ich finde es schon ein bisschen komisch.
Ja, gut.
Aber ja,
in der Antike.
Wenn ihr Ideen habt, was würde passieren, wenn man in einem Zoom-Call mit einer Medusa ist? Würde man versteinern? Ja, nein, vielleicht.
Ja, nein, vielleicht. Die Frage ist eher, wollt ihr es austesten, Freunde?
Lieber nicht.
Ruft Zeus an, der kennt die bestimmt. Ihr müsst Perseus anrufen. Der hat den, weil Sack und egal, kommen wir später noch zu. Auf jeden Fall, er kriegt wieder coole Ausrüstung. Loot ist immer gut. Und dann muss er sich aber auf den Weg machen, weil er weiß nämlich gar nicht so richtig, wo wohnt eigentlich die Medusa.
Und es gibt ja noch kein Telefonbuch.
Genau. Telefonbuch Höhle 132. Gehen Sie bitte dreimal nach rechts um den Berg links und dann nochmal durch den Wald. Da finden Sie die Medusa.
Wenn Sie an der Höhle vorbeikommen, wo das halb Nymphe, halb Schlangenunterkörperwesen Daphne oder nee, Delphi ist, dann sind Sie zu weit gegangen.
Ja, genau.
Übrigens, Schlangen kommen irgendwie häufiger vor.
Ja, das stimmt, wobei das immer im eher negativen Sinne ist. Mhm. Wobei ein Löwe ist auch häufiger. Ich meine, Chimäre und der nemäische Löwe. Aber egal. Auf jeden Fall, er sucht dann erstmal die Schwestern der Gorgone Medusa auf.
Nein, nicht ganz. Er sucht die grauen Schwestern auf.
Stimmt, die.
Ja, die grauen Schwestern, das sind drei alte Gestalten, die alle drei blind sind, aber sich gegenseitig ein Auge teilen, mit dem sie...
Und ein Zahn.
Auch ein Zahn? Okay. Ja. Also in der Geschichte ist, glaube ich, das Auge wichtiger. Denn mit diesem Auge, je nachdem, welche Schwester sie trägt, konnten sie, glaube ich, auch in die Zukunft, in die Gegenwart und halt irgendwie... Sie konnten halt sehen, wo alles in der Welt ist.
Jetzt weiß ich auch endlich, woher du das hast bei der... bei der einen Folge, die wir gemacht haben bei Pen and Paper, wo wir ja auf diese komische Hexe da getroffen sind und die dann in diesem Amulett auch so ein Auge drin hat.
Ja. Na, obwohl, das hat sich die in die einfach ausgeliehen. Die haben halt dieses Auge wirklich.
Wahrscheinlich.
Auf jeden Fall, Perseus schafft es, Antworten aus den dreien herauszubekommen, indem er ihr Auge quasi als Geisel nimmt und damit droht, das Auge zu zerquetschen, wenn sie ihm nicht sagen, wo ja, wo sich die Höhle der Medusa befindet.
Genau, und auch da gibt es wieder eine zweite Variante, die relativ wichtig ist, weil da geht es erstmal irgendwie darum noch, dass er erst noch die Nymphen finden muss, weil die Nymphen von Poseidon, die haben angeblich weitere Gegenstände, die er benötigt, um der Medusa gegenüberzutreten, nämlich die Flugsandalen und den Mantelsack und die Tarnkappe. Den Mantelsack braucht er dann später, um den Kopf der Medusa quasi tragen zu können. Die Tarnkappe, um sich
zu tarnen,
logischerweise. Genau. Und der Flugsand kommt dann später noch, wenn wir...
Die Flugsandalen.
Genau. Aber, und auch da gibt es wieder eine andere Variante, dass er gar nicht zu diesen Nymphen muss, sondern diese Gegenstände direkt von Hephaistos, den Gott der Schmiedekunst und des Feuers, quasi geschenkt bekommt. Also auch da sind sich die Autoren der Antike etwas uneinig, was das angeht. Mhm.
Ja, ja.
Aber er kommt dann quasi mit diesen Gegenständen und der Information, wo die Medusa lebt, tritt er ihr entgegen. Und da geht es dann quasi weiter.
Genau. Es gibt ja sogar eine Verfilmung des Perseus-Mythos, Kampf der Titanen. Ein eher mittelmäßig interessanter Film.
Durchschnittlich, ja.
Ja.
Wobei man sagen muss, ich habe mir neulich so gedacht, Mensch, gäbe es jetzt so ein MCU für die Antike? So, also statt jetzt... Also stell dir mal vor, so alle Helden der Antike und dann so richtig gut durchorganisiert und aufgezogen wie das MCU. Verstehst du? Also jetzt nicht so mit Superhelden-Stuff, aber quasi so in einem Filmuniversum. So, das wäre mal geil.
Man müsste mit den Zeitabständen ganz schön rumfuchsen, damit das funktionieren kann.
Das stimmt.
Also das, wenn man jetzt Perseus nicht und Herkules gleichzeitig hat, da muss man schon irgendwie Zeitreise mit, oder Herakles, muss man schon ein bisschen Zeitreise machen zu können, weil, ey, bist du nicht mein Ur-Urenkel, bist du nicht mein Ur-Ur-Urgroßvater?
Ja, stimmt allerdings.
Könnte unangenehm werden.
Nee, aber ja, du hast völlig recht, es gibt auf jeden Fall eine Verfilmung von Perseus, die ist so mittelmäßig gut.
Ja, müssen wir nicht groß drüber reden. Aber in dem Film war halt quasi die Gegenüberstellung mit der Medusa ganz episch inszeniert. Das war halt ein richtiger Kampf, den sich die beiden da geliefert haben, so mit hin und her und Pfeil und Bogen. Im Originaltext war das aber als unser lieber Perseus aber sehr, sehr viel pragmatischer. Er wartet nämlich, bis die Medusa schläft, schleicht sich dann in sein Schild blickend an sie ran und hackt ihr dann den Kopf ab.
Ja.
Aber wollen wir vielleicht
noch... Relativ kurzer Prozess.
Wie gesagt, sehr pragmatisch.
Das stimmt.
Das war sehr effektiv.
Lass uns noch ein paar Worte zu Medusa verlieren.
Genau, denn wir haben ja schon angesprochen, sie wurde ja verflucht. Ja, jetzt wird man für gewöhnlich nicht einfach so verflucht.
Also erstmal war sie ja irgendwie die Geliebte von Poseidon, ne? So viel hatte ich noch mitbekommen.
Da gibt es jetzt auch wieder unterschiedliche Varianten der Geschichte. Also es ist wohl so, die Medusa vorher war eine wunderschöne Frau, die wirklich so schön war, dass man wirklich... Also das war wahrscheinlich noch Helena, das war ein Helena-Level an Schönheit. Wenn nicht sogar noch größer, je nachdem, welche Version man dann jetzt betrachtet.
Ich habe mich dabei gefragt, wann Perseus spielt. Vor dem Trojanischen Krieg oder nach dem Trojanischen Krieg? Ich glaube davor, aber egal an dieser Stelle. Auf jeden Fall, sie ist unheimlich schön.
Die ist unheimlich schön. Und es gibt jetzt zwei Versionen. Einmal, dass sie halt etwas mit Poseidon hatte und die beiden es quasi im Tempel der Athena getrieben haben. Weil, hey, warum nicht? Eine andere Version ist, dass Poseidon Medusa nachgestellt hat, sie sich in dem Tempel der Athena geflüchtet hat, es Poseidon aber egal war und sie dann quasi im Tempel der Athena vergewaltigt hat.
Ach so. Okay,
Okay, ich kenne noch eine andere Story, aber ich weiß gerade gar nicht, ob die richtig ist.
So. Und je nach Version... Bitte?
Nee, sag ruhig, sag ruhig.
Und ja, je nach Version ist es halt entweder so, dass Athena Medusa verflucht hat, weil sie entweder einfach Athena war halt eine große, war halt wirklich, hatte irgendwie super Bitch-Moment und hat gesagt, ihr habt es in meinem Tempel getrieben, dafür mache ich dir das Leben zur Hölle, und hat Medusa dann quasi verflucht. Die andere und aus der feministischen Sicht, glaube ich, sehr viel interessantere Version ist quasi, dass Athena gesagt hat, Medusa, du bist zu schön, sowas wie mit Poseidon, das wird dir immer wieder passieren. Ich helfe dir, indem ich dich quasi verfluche, indem du quasi jeden, der dich erblickst, in Stein verwandelst. Dass die Leute dich quasi nicht mehr begehren.
Ach so, okay, krass. Ich kenne noch eine ganz andere Storyline, wo Medusa, also ich meine mich auch zu erinnern, dass sie ursprünglich gar nicht Medusa hieß, sondern sie hatte einen anderen Namen.
Ja, das kann auch sein.
Sie wurde dann quasi zur Medusa, dadurch, dass sie verflucht wurde. Hm. Und ich meine mich zu erinnern, dass sie behauptet hat, sie wäre schöner als Aphrodite, die Göttin der Liebe, die ja auch unwahrscheinlich schön ist. Auf jeden Fall, das fand die Göttin dann aber nicht so schön und daraufhin hat sie sie quasi verflucht. Aber man sieht, glaube ich, daran, und ich habe das noch, habe ich nicht mal, ich habe es nicht nachgecheckt, diese Story, die ich gerade erzählt habe, deswegen bin ich mir da nicht ganz sicher. Aber man sieht, glaube ich, dass daran, dass halt einfach unterschiedliche Varianten da darüber bestehen. Also um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, Medusa war halt quasi einfach eine junge Frau, die unheimlich schön aussah und daraufhin in eine Frau verwandelt wurde, die Schlangen, also statt Haare Schlangen hatte.
Mhm. Und deren und direkter Blick Leute quasi in Stein verwandelt hat.
Genau, und man geht davon aus, oder zumindest die bildlichen Verwirklichungen von Medusa sind halt so, dass sie entweder normal wie ein Mensch aussah und halt der Kopf quasi halb schlangenmäßig aussah mit den Haaren, Schlangenhaaren quasi, oder aber, dass ihr Unterleib ebenfalls der einer Schlange glich, also dass sie keine Füße mehr hatte und sich quasi dann so weiter fortschlich. Außerdem wird auch davon ausgegangen, oder zumindest erzählt man sich, dass die Medusa einen Bogen besaß, mit der sie dann auch quasi gegen Perseus teilweise gekämpft hat, mhm, weil sie halt ihn nicht direkt versteinern konnte.
Genau.
Aber all das spielte im Grunde keine Rolle, weil Perseus das Ganze relativ schnell erledigt hat.
Eine Sache vielleicht noch. Es ist aber auch noch komisch, weil Medusa ist ja eigentlich eine von drei Schwestern, nämlich den Gorgonen. Mhm. Medusa ist auch die einzige dieser drei Schwestern, die nicht unsterblich ist. Es gibt da nämlich noch Steno und Eurale.
Okay.
Die auch noch, das sind die anderen beiden Gorgonen-Schwestern. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das funktioniert haben soll. Wenn ihr verflucht wurde, hat sich das dann auch gleich noch auf ihre Geschwister ausgebreitet? Oder hat sie dann irgendwann, als sie verwandelt wurde, verflucht wurde, irgendwann zwei andere Leute gefunden, die auch so schlangenähnlich waren und haben gesagt, yo, wir sind jetzt hier so mehr so Studentenvereinigung, wir sind jetzt hier so eine Schwesternschaft.
Also so eine Medusa-Vereinigung.
Da habe ich ehrlich gesagt auch keine
Quelle. Wer hat den schlimmeren Blick?
Genau. Da habe ich ehrlich gesagt auch keine Quelle irgendwie gefunden. Nee, wenn du die beiden waren auch
den unsterblich. Den Versteinerungswettbewerb.
Die beiden waren auch unsterblich. Die konnten Leute auch gar nicht in Stein verwandeln. Also.
Nee, aber ich hatte das ganz anders verstanden. Also ich hätte verstanden, dass quasi diese Grainen, also die grauen Schwestern oder so ähnlich, dass die quasi die Schwestern der Medusa waren.
Nee. Wie gesagt, es gibt halt drei Gorgonen, Medusa, Eurale und Steno. Die grauen Schwestern, das waren sowas wie Waisen, sowas wie die Nornen in der mythischen Mythologie. Ach so. Also das sind zwar auch drei Leute, oder wie die Morrigan irgendwie aus der keltischen Mythologie oder so. Das sind unterschiedliche Leute.
Ja. Es ist auf jeden Fall alles etwas verwirrend, aber das Ende vom Lied ist,
Medusa
der Kopf tot. Der Medusa wandert in den Sack von Perseus.
Cha-ching.
Genau.
Und nach getaner Arbeit macht man sich natürlich wieder auf den Rückweg. Und dann ist der Mythos zu Ende, weil ab jetzt absolut nichts mehr passiert. Haha, wer hätte es gedacht?
Wobei, eine Sache fällt mir noch ein, die wir zur Medusa vergessen haben. Auch aus der Medusa springen wieder zwei weitere Kreaturen, also quasi der Kopf ist abgetrennt und genau. Aus dem Körper springen zwei weitere Kreaturen, nämlich einmal
Pegasus
und der Riese
Kresaior.
Genau, wer auch immer das jetzt wieder ist.
Pegasus
ist wesentlich mehr bekannt.
Pegasus kennt man auf jeden Fall, ne? Fährt mit Flügeln, es wird bei Herakles auch noch ganz wichtig. Was ganz interessant ist, Kresaior kommt in der Mythologie im Grunde, in der griechischen Mythologie ganz selten vor. Man weiß auch nicht genau, wie er aussehen soll. Es gibt die Variante, wo Kresaior ein Riese ist. Es gibt aber auch die Version, in denen Kresaior ein goldenes Wildschwein mit Flügeln ist.
Ah, okay. Also, was halt auch schon wieder merkwürdig ist, wie springt denn bitte ein Riese und ein Pferd aus dem Unterleib einer Medusa?
Ey, Athena,
wo man sich wieder fragen muss, wie groß war die denn bitte? Aber das ist wahrscheinlich wieder ein bisschen fluff, so irgendwie. Das geht dann halt.
Also Größenverhältnisse in der griechischen Mythologie sind ein bisschen komisch, weil, also, Aphrodite ist aus den kastrierten Genitalien von Kronos entstanden. Athena ist vollgeformt aus Zeus Kopf rausgekommen. Und Dionysos wurde als Phötos quasi in Zeus' Bein eingenäht und ist dann auch als komplett geformter Mann wieder auf die Welt gekommen. Also, ja.
Es ist irgendwie alles ein bisschen merkwürdig.
Ja.
Aber machen wir mal weiter mit Perseus. Denn es geht ja noch ein bisschen weiter. Denn man denkt jetzt, oh ja, Medusa, bester Part vorbei. Nein, nein, nein. Es geht noch ein bisschen weiter.
Denn jetzt
und wir treffen auch noch eine sehr interessante Person, die jetzt kommt, die auch sehr bekannt ist. Ich denke, jeder müsste sie den Namen nachher kennen.
Das auf jeden Fall.
Aber ich habe gar nicht mehr in Erinnerung, warum er jetzt flieht. Also eigentlich flieht er ja jetzt, ne?
Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Varianten. Ich kenne halt die, dass er jetzt einfach wirklich nach getaner Arbeit, nachdem er halt die Medusa jetzt getötet hat, quasi wieder sich auf den Rückweg nach Argos macht.
Genau, ne? Nee, er macht sich nicht, er will ja zu Polydektes nach Seraphios, oder wie diese Insel hieß.
Ja, ja stimmt,
er muss ja den Kopf bringen.
Großvater kommt aus Argos, ja. Er macht sich auf den Weg nach Seraphios zurück, um halt den Kopf abzugeben. Und ja, auf dem Weg dorthin fällt ihm eine junge Frau auf, die...
Nee, Moment, du hast das vergessen. Okay, du hast eine Person vergessen. Den lieben Atlas.
Ah ja, stimmt, genau. Er kommt auch noch einmal in die Domäne des Atlas. Und Perseus.
Also man muss vielleicht noch mal ganz kurz einen Return zurück zu den Hexen mit dem einen Auge, mit dem einen Zahn. Die sind nämlich gar nicht in Griechenland, sondern in der Geschichte sind die in Afrika an so einem See. Und auch da gibt es wieder so ein paar mehr Stories, dass er dann im Nachhinein das Auge und den Zahn in den See geworfen hat und die müssen dann da halt hinterher. Gibt es halt auch noch ein paar Varianten. Auf jeden Fall, er ist gerade in Afrika und das Interessante ist, dass er quasi da in der Nähe ist, dann auch irgendwie Medusa. Es ist alles ein bisschen merkwürdig, aber auf jeden Fall, er flieht dann auf jeden Fall in das Reich von Atlas. Der Atlas, der die westliche Himmelssphäre hält, so genau, zumindest die Legende.
Der den Himmel oben hält.
Und
als Strafe.
Und als Strafe?
Ich glaube, als Strafe, oder?
Weiß ich gar nicht mehr.
Ja, egal.
Egal. Auf jeden Fall. Er bittet irgendwie um Obdach. Also Atlas soll ihm helfen. Aber Atlas fühlt sich irgendwie bedroht in seiner Position und verstößt Perseus. Und Perseus ist dann wütend und zeigt ihm den Kopf der Medusa oder den Gorgonenkopf. Und daraufhin versteinert Atlas und wird zum weltbekannten Atlasgebirge. Und jetzt meine Frage: Wo liegt das Atlasgebirge?
Irgendwo in Afrika?
Das ist schon mal nicht falsch. Ich habe es kurz vorher noch mal gegoogelt. So viel zur Geografiekenntnis in der Schule. Mhm. Nein, es liegt in Algerien, relativ nah, noch an der Küste, an der Mittelmeerküste.
Ja. Macht Sinn.
Und quasi der versteinerte Atlas hat sich dann da hingelegt, wenn man so will. Auf jeden Fall, jeder kennt das Bild, wie Atlas die Erde trägt. Das ist eigentlich auch eine sehr, sehr mythische Gestalt, ne? Wiederum. Aber ja, das war der kurze Ausflug in das Reich von Atlas und die Versteinerung des Atlas.
Gut, kurzes Seitenabenteuer, muss auch mal sein.
Ja, genau. So ähnlich wie Diomedes.
Genau. Aber dann kommen wir jetzt zu dem Teil, wo sich Perseus auf den Heimweg macht. Und auf seinem Heimweg sieht er an der Küste, an einen Felsen angekettet, eine junge Frau, bei der sich herausstellt, dass es sich bei ihr um die Prinzessin Andromeda handelt. Flo, warum ist denn jetzt die Prinzessin eines Königreiches an einen Felsen gekettet? Was ist da passiert?
Das ist wiederum auch sehr interessant, wer dafür die Strafen gerade stehen muss, weil nämlich die Mutter von Andromeda, Cassiopeia, behauptet hat, sie wäre hübscher als die Nymphen Poseidons. War der Gott des Meeres ziemlich wütend und hat die Küsten von Cassiopeia und dem Königreich quasi überflutet und versehrt. Und daraufhin haben sie einen Seher gefragt, der dann gesagt hat, oh, wir müssen quasi jemanden opfern, damit der Meeresgott besänftigt ist. Er schickt, glaube ich, sogar noch das Meeresungeheuer Ketos, um das sozusagen zu verursachen. Das ist auch wieder so eine schlangenmäßiges
so Monster. So eine klassische Seemonster-Schlangending.
Genau, also, auf jeden Fall, das greift halt die armen Küstenbewohner an. Genau. Und was tut man? Nein, man opfert nicht Cassiopeia, die ja behauptet hat, sie wäre die schönste aller Nymphen.
Wie kommt man denn da?
Man tochtet einfach die Tochter.
Das ist der nächste logische Schritt.
Ja, auf jeden Fall. Ich sag ja Griechenland, das beste Land der Welt.
Ist halt Griechenland.
Ja. Ach ja, diese Mythen, sehr schön.
Genau, immer wieder. Perseus und Andromeda unterhalten sich und Perseus erfährt das und in dem Moment taucht natürlich das Seeungeheuer auf. Und jetzt kommen wir endlich zu dem epischen Kampf, auf dem wir schon die gesamte Geschichte drauf gewartet haben. Es wurde einer angeteased, war eine falsche Fährte. Jetzt kommen wir zu dem Kampf Perseus gegen, wie hieß es, Kethys? Nein.
Ketos. So habe ich mir zumindest aufgeschrieben, mit K.
Genau, der Kampf wird auch sehr ausführlich beschrieben, wie Perseus quasi mit seinen Sandalen immer wieder in das Wasser taucht, um Ketos zu verletzen und irgendwann funktionieren seine Sandalen nicht mehr, weil die Flügel voll sind mit Wasser und sie müssen am Land weiter kämpfen und irgendwann gelingt es Perseus quasi mit seinem Schwert einen gezielten Schlag anzubringen, welches dann das Seeungeheuer fällt und dann, ja, im Endeffekt stirbt
Ketos dann.
Genau.
Also, was ja in dieser Verfilmung reitet er ja quasi auf Pegasus statt den Flugsandalen, was auch eine Variante ist, weil Pegasus kann fliegen, Flugsandalen, ja, gut, auch nicht schlecht, aber es gibt noch eine dritte Variante und die finde ich ziemlich low. Da zeigt quasi, wobei das glaube ich, im allerletzten Moment tötet er Ketos, glaube ich, auch so, nämlich er zeigt dann Ketos auch den Kopf der Gorgone und auch Ketos, also diese riesige Seeschlange, versteinert dann und stirbt quasi. Weil man sich gar nicht so sicher war, ob Ketos überhaupt besiegt werden konnte. Aber man muss auch ein bisschen dazu sagen, dass, wie gesagt, es gibt mehrere Varianten und ich glaube, es gibt auch die, wo quasi Perseus ihn in einem heftigen Schwertkampf dann irgendwie tötet. Aber es artet auch so ein bisschen damit aus, dass quasi Perseus Zack-Gorgonenkopf versteinert und so weiter. Und wenn man einmal den Gorgonenkopf hat, ne?
Ey, du, wenn es funktioniert, Gorgonenkopf. auf jeden Fall, er hat das Königreich gerettet und in klassischer antiker Manie bekommt er jetzt Andromeda zur Frau und die Hälfte des Königreiches.
Aber das will er dann noch gar nicht.
Das will er gar nicht, genau. Denn er hat ja noch etwas zu tun, also macht er sich weiter auf den Heimweg. Und er kommt nach seinen Abenteuern quasi wieder am Hofe Polydiktes an. Und Polydiktes ist natürlich erstmal überrascht, denn der wollte ja eigentlich, dass der Junge stirbt.
Ja, allerdings. Der Plan hat nicht so ganz funktioniert.
Also, was ist jetzt der nächstlogische Schritt, von den man durchziehen möchte, wenn man jemanden tot haben möchte, ihn auf eine tödliche Queste geschickt hat und der jetzt erfolgreich wiederkommt? Genau, man ruft all seine Soldaten zusammen und sagt, tötet ihn. Weil er so ein guter Plan ist.
Ja, genau. Auf jeden Fall, er verhält sich nicht gerade korrekt als Questgeber, wenn man so will.
Nee, nicht wirklich. Aber Perseus hat ja gelernt, wie man mit seinen Fertigkeiten und Heldentaten gut umgeht. Und er holt den Gorgonenkopf raus und versteinert alle Soldaten, die ihn angreifen, und Polydiktes.
Genau, und damit ist auch das quasi das Ende vom Lied mit diesem ganzen ich will deine Mutter haben, sozusagen. Denn er überlässt das Königreich Seriphos dann dem Bruder von Polydiktes, der ja wesentlich freundlicher war, nämlich Dyktes. Und der übernimmt dann quasi das Königreich. Und Perseus will dann aber doch nach all diesen schweren Kämpfen jetzt und so weiter will er ja nach Argos zurück, oder?
Naja, es ist ja, im Grunde, die Geschichte ist jetzt erstmal vorbei, die Credits laufen, aber da war ja noch was. Wir haben ja noch die Prophezeiung.
Stimmt. Oh ja, die Prophezeiung. Also, die muss ich ja noch erfüllen.
Ich glaube, das ist sogar einige Jahre später, nachdem Polydiktes quasi getötet wurde und Dyktes König von Cepheus wurde. Wir befinden uns es sind noch nicht die Olympischen Spiele, aber es ist doch irgendwie so eine Art Sportevent. Es ist wirklich sehr groß angelegt und Perseus nimmt daran teil.
Genau, das ist auf der Insel Larissa oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe.
Ja, ist okay.
Aber wie auch immer, er kämpft auf jeden Fall mit und dann, wie es so kommt, man wirft den Diskus, weiste 80 Meter.
Kann man machen. Und was? Ach, zufällig ist der König von Argos hier als Zuschauer, um den Spielen beizuwohnen. Ja, dann
ein bisschen zu weit geworfen.
Setzen wir den auch gleich mal hier zu den Diskuswerfern. Oh, da kommt
Wer hat diese Zuschauerränge gebaut? Die sind eindeutig nicht weit genug weg vom
Feld. Das Ende vom Spiel ist
ja, er tötet aus Versehen seinen Opa, weil er den
zu hart geworfen hat und ihm einfach mal den Schädel spaltet. Schön. Prophezeiung erfüllt.
Ja, und er ist aber eigentlich auch traurig darüber, weil er ihn ja eigentlich nie wirklich richtig kennengelernt hat und weil er ja schon als Baby quasi weggeschickt worden ist und er wollte ja eigentlich auch gar nicht seinen Großvater töten. Das war ja alles unbeabsichtigt, weil er wusste ja nicht mal, dass er es ist.
Ja.
Und er hat ihn ja auch nicht mit einer Absicht getroffen. Also, wie gesagt, es war ein fürchterlicher Unfall. Auf jeden Fall müssen sie ihn dann da beerdigen, leider. Es ist sehr tragisch. Aber daraufhin gibt es ja nur noch einen König von Argos und das ist jetzt Perseus.
Ist der rechtmäßige nächste männliche Thronfolger.
Ja. Und dann kehrt er nach Argos zurück und dann ist aber auch wirklich fast Schluss. Aber wenn man so will, gibt es nach den, End-Credit-Scene, noch eine Post-Credit-Scene oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall, da werden dann trifft, oder wenn man will, kann man argumentieren, dass Perseus dann nochmal Athene trifft und ihr quasi alle magischen Gegenstände zurückgibt, also die Flugsandalen und den Sack mit dem Gorgonenkopf.
Die Tarnkappe und den Schild.
Ja, den Schild, den hatte er ja auch noch.
Genau.
Und damit hat er dann quasi auch diese ganzen göttlichen Gaben wieder zurückgegeben. Und Andromeda und er werden dann Könige von Argos, wobei er ja Argos, glaube ich, dann erstmal noch seinen, wie war denn das, seinen Bruder, nee, seinen Onkel überlässt.
Oh, da fragst du mich was, das kann sein. Naja, egal, wenn wir uns jetzt nicht dran erinnern, dann...
Ja, doch, irgendwie an... Megapentes oder so ähnlich heißt der. Auf jeden Fall gründet dann nämlich quasi etwas nördlich an der Küste also Perseus gründet dann die Städte Midea und Mykene. Mykene ist auch relativ bekannt, weil da auch einige griechische Helden, die dann im Trojanischen Krieg quasi teilnehmen, aus dieser Stadt stammen. Aber frag mich nicht mehr welche.
Ja, dann wissen wir jetzt auch, wann das gespielt hat.
Er gründet diese wunderbaren Städte, die weiß ich gar nicht, die existieren, glaube ich, nicht mehr. Aber er gründet sie auf jeden Fall.
Ja. Muss ja auch noch irgendwie rein, ne?
Genau, muss ja auch noch irgendwie
rein. Ja, wir haben hier noch diese drei Städte, wir wissen nicht, von wem die gegründet wurden. Ach, ja, dann...
Das war doch Perseus.
Hat er halt dann da noch das und das gemacht und hat die drei Städte da gegründet. Ja, gut, können wir machen.
Naja, das wird ja schon irgendwo belegt sein.
Ja, Siegel drauf und ab dafür.
Siegel drauf und ab dafür. Ja, wie gesagt, also es gibt noch die Variante, dass quasi der Medusa-Kopf nicht direkt an Athene gegeben wird, sondern dass der etwas östlich vom Markt von Mykene dann quasi in einer Höhle begraben wird oder so ähnlich. Aber... Ja. Fluff, sei es wie es sei, das ist letztendlich der Mythos und die Legende rund um Perseus.
Übrigens einer der wenigen Helden, glaube ich, die... Also in der griechischen Mythologie hat es ja sehr häufig Helden, die eine Charakterschwäche haben. Das ist meistens die sogenannte Hybris, also diese Selbsterhöhung, diese Selbstüberschätzung, die dann vielen Helden quasi dann zum Verhängnis wird. Bei Herkules ist es...
Odysseus,
ja. zum Teil, ja. Oder Herkules, dem wird sein Zorn oder seine kurze Lunte immer wieder zum Verhängnis. Und Perseus ist einer der wenigen Helden, bei dem das im Grunde nicht der Fall ist.
Vielleicht ist er auch deshalb so beliebt bei den Göttern. Also, weil er wird ja eigentlich nur supported, oder? Also, es gibt ja keinen Gott, der jetzt... Doch, es gibt noch eine Geschichte, wo Dionysos irgendwie ihn angreift und dann einigen sie sich aber dann doch irgendwie wieder. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist so ganz komisch. Also, es gibt manchmal so Storylines, wo man sich so denkt,
ein bisschen...
Why?
Ja. Das ist dann passiert und dann war das auch was und hat im Grunde keine weiteren Konsequenzen.
Ja, aber du hast recht. Perseus ist wirklich schon relativ unfehlbarer Held, ne? Also kann man nicht anders sagen.
Ja, der hat seine Aufgabe bekommen, hat die auch aus irgendwie nachvollziehbaren Gründen irgendwie angetreten, hat sehr viel Unterstützung von den Göttern bekommen und von den Göttern. Und ist
wobei,
halt,
es hätte ja eigentlich auch sein können, dass, weil er hat ja quasi das Opfer von Ketos weggenommen, also Andromeda quasi befreit und dafür Ketos getötet, also, und Ketos war ja eigentlich ein Kind von Poseidon, also eigentlich hätte ja Poseidon sauer sein müssen.
Ja, Vetternwirtschaft. dafür musste Zeus hat das dann quasi alles geregelt und dafür musste er dann keinen Unterhalt zahlen.
Ja, genau, so war das.
So war das, damals im antiken Griechenland.
Ja, genau.
Ja. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch mit dieser Folge für dieses Mal. Ein bisschen unter einer Stunde, aber wir haben ja noch was, denn wir haben unsere Playlist.
Genau.
Die müsst ihr eigentlich auch mal wieder aktualisieren. Mache ich jetzt die nächsten Tage.
Bisschen mehr Luft haben wir jetzt auch wieder. Ja, genau, wir haben die Playlist ein bisschen anders. Die Playlist oder Playlist findet ihr auf Spotify. Müsst ihr ein bisschen suchen, glaube ich. Aber bei ein bisschen suchen findet ihr die. Da laden wir für jede Folge von uns beiden einen Song jeweils hoch. Und mein Song für diese Woche ist Run Boy Run von Woodkid.
Okay. Ich hätte gerne für diese Woche von Bonnie Tyler Holding Out for a Hero.
Stimmt.
Ne? Passt ja, gut zum Thema, ne? Ne?
Ja, schon nicht schlecht.
Schön. Okay. Ja, Kontext. Oh, wunderbar. Außerdem könnt ihr uns folgen auf Instagram, auf der Instagram-Seite Bisschen Anders, der Podcast, auch auf Facebook zu finden. Mhm. Und falls ihr euch direkt an uns wenden möchtet, könnt ihr das auch per E-Mail tun unter der E-Mail-Adresse bisschen anders podcast ohne der @gmail.com.
Genau. Ja, und auf der Instagram-Seite findet ihr auch unsere wunderbaren Thumbnails von den einzelnen Folgen, die Nico für jede Folge produziert. Und auch die letzte hat mir wieder sehr, sehr gefallen. Es war nämlich Dune.
Hast du schon gesehen? Ist ein ganz langes. Ja,
über drei drüber hinweg. Aber ich habe mich gewundert, das Blau fehlt, Nico.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Aber ich war halt wirklich die letzten Tage so im Stress, dass ich das Blau vergessen habe.
Kannst noch bei dem Wurm nacharbeiten, so ein kleiner blauer Zahn oder so.
Ja, aber das ist problematisch, weil ich da müsste dann alle drei Posts löschen und dann die wieder neu hochstellen und damit die halt auch in der Reihenfolge bleiben.
Ja, stimmt, das ist auch wieder stressig.
Wenn ich nächsten Tage genug Zeit dafür habe, mache ich das vielleicht noch. Wenn nicht, dann ja, ist auch nicht so schlimm.
Ist auch nicht so wild. Ihr erkennt es schon wieder. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, damit sind wir raus und beim nächsten Mal gibt es dann vielleicht wirklich mal Mythen aus einer anderen Epoche, aus einer anderen Region der Welt. Ich glaube, wir waren jetzt bei den Griechen mit dem Trojanischen Krieg, mit der Odyssee und mit Perseus doch jetzt relativ lange beschäftigt und wir sollten uns dann doch auch mal um andere Mythen kümmern.
Finde ich auch. Man kann auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken, obwohl griechische Mythologie so schon... Das ist ja ist sehr nah dran an uns. Das ist ja so auch in der Umgebung noch ein bisschen vertreten und so. Aber ja, man kann auch mal über einen Teich gucken. In jede Richtung.
Okay, damit würde ich sagen, sind wir raus.
Dann sind wir raus.